Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und heute wollen wir wieder mal in die Welt der E-Auto-Batterien eintauchen. Genauer die Frage klären, was passiert denn eigentlich mit den Batterien, wenn sie fürs Auto nicht mehr taugen? Und das heißt, wir reden über die Themen Recycling, aber vor allem auch über das Thema Second Life. Und das machen wir heute mit gleich zwei Gästen. Hier neben mir auf der Couch sitzen nämlich Felix Wagner und Jan Born. Die haben zusammen das Startup Circonomics gegründet und bieten eine Art Marktplatz für Leute an, die ihre alten Batterien loswerden wollen und andere Leute, die eben diese alten Batterien wieder haben wollen. Und wie das alles funktioniert, was man mit so abgenutzten Batterien überhaupt machen kann, wieso das sinnvoll ist, genau das wollen sie uns heute erklären. Deswegen, hallo Jan, hallo Felix, schön, dass ihr da seid.
Hi,
hallo. Danke für die Einladung.
Jan, ich habe gelesen in der Vorbereitung, du bist Diplom-Informatiker. Hast dann irgendwie so ein abdriftendes Ding in Richtung Marketingleiter gemacht, passt jetzt nur so bedingt für mich rein. Und dann warst du ganz lang bei einer Baustofffirma so mit diesem Marketing und warst dann IT-Dienstleister. Hast dich dann da hochgearbeitet, warst Geschäftsführer und dann hast du nach 14 Jahren hingeschmissen und ein Startup gegründet. Was ist schiefgelaufen?
Da hast du aber ganz schön viel recherchiert.
Und das ist der Job. Und wenn wir schon dabei sind und du die Geschichte vielleicht erklären kannst, kurz oder erzählen, kannst du auch noch dich selber vorstellen, wer du bist, was du so tust, was wir von dir uns merken sollten?
Gut, also ich habe erst BWL studiert, kam so ein bisschen von Haus aus, war das. Und habe dann eher irgendwann festgestellt, okay, das ist nicht meine Welt. Habe dann selbst entschieden, ich studiere Informatik, musste mir das dann aber selber finanzieren, mein Studium, mein zweites, ja. Und parallel, da ich ja BWL schon was auf dem Kasten hatte, habe ich dann eben als Marketingleiter mir mein Informatikstudium finanziert. Da vielleicht. Das war ein Baustoffunternehmen. Wir haben immer gesagt, Dreck in Tüten. Ja. und habe somit eben dann da mein Informatikstudium mit finanziert und bin auch mit Abschluss dann letztendlich sofort gewechselt in die Technologiebranche. War dann 14, 15 Jahren in einem Tech- und Technologieunternehmen. War dort auch CTO die letzten 8 Jahre sicherlich und Geschäftsführer und habe vor allen Dingen internationalen Mobilitätsdienstleistern geholfen zu digitalisieren, Konnektivitätsdienste aufzubauen, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, bis ich Felix getroffen habe.
Und dann war es vorbei.
Und dann begann eine neue Reise. Ja, insofern, ich bin 48, habe Informatik studiert, bin durch und durch Technologe. Was mir genau gefällt an der Technologie und vor allen Dingen jetzt mit Circonomics ist, dass wir durch Technologie auch einen nachhaltigen Impact schaffen können. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei unserem Vorhaben, bei unserer Unternehmung, eben im Sinne der Kreislaufwirtschaft für Lithium-Ionen-Batterien.
Mhm. Felix, wir haben es gerade schon gehört, ihr habt dann zusammengearbeitet irgendwann und dann hast du deinen alten Chef zu deinem Mitarbeiter gemacht, weil du bist jetzt der CEO von Circonomics.
Aber wir sind beide Geschäftsführer.
Was war also, das für ein
beides
Move?
Das gleiche Level.
Okay.
Wir sind beide Geschäftsführer.
Wie sieht das bei dir aus? Kannst du dich vielleicht auch noch kurz vorstellen und erklären, wer du bist und was wir uns von dir merken sollen unbedingt?
Super gerne. Selbst auch einen technischen Background. Ich habe mal mit einer ganz klassischen Berufsausbildung angefangen im IT-Bereich. Habe dann aber anders als Jan in die andere Richtung festgestellt. Der kaufmännische Teil in der Ausbildung hat mir mehr Spaß gemacht. Habe dann noch ein klassisches BWL-Studium hier in Mainz und in Australien, Melbourne obendrauf gesetzt. War dann auch eine Zeit lang in Australien, habe dort das erste Mal gegründet im Nachhaltigkeitsbereich, habe dort 2010 ein Startup im Solarenergiebereich mit aufgebaut. Das haben wir dann ganz gut skaliert, verkauft, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und da haben sich dann unsere Wege gekreuzt, weil ich in der Digitalagentur, wo er Geschäftsführer war, dann angefangen habe und war dort für einige Automotive OEMs zuständig. Und so kam dann eins zum anderen und die Geschichte von Circonomics hat dann 2018 so langsam gestartet. Ohne jetzt schon mal in die Details zu gehen, was wir bei Circonomics machen, gehen wir ja gleich sicherlich noch drauf ein.
Auf jeden Fall.
Vielleicht, was sollte man über mich wissen und warum tun wir das, was wir jetzt tun? Ich glaube, für mich ist super wichtig, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was will ich mit meiner Zeit anfangen, die ich, vor allem mit meiner Arbeitszeit, ja? Will ich irgendwie in so einen klassischen 9-to-5-Job machen, Hauptsache Geld verdienen und ansonsten das Leben genießen oder will ich halt was machen, was irgendwie einen Impact hat und wirklich irgendwas verändert? Und durch diese Arbeit in der Automobilbranche und zu der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, habe ich halt diesen krassen Wandel mitbekommen oder auch mitbegleitet hin zur E-Mobilität. Aber anders als viel suggeriert wurde, dass das ja alles nur nachhaltig und toll ist, sehr schnell auch gesehen, dass Elektrifizierung auch einige Probleme mit sich bringt. Mhm. Und ja, so kam dann letztendlich so der Gedanke, hey, lass uns doch hier was tun. Wir haben beide einen Tech-Background. Das sind Probleme, die man mit Tech lösen kann. Let's do it, anstelle nur drüber zu reden. Und von daher wirklich was zu tun, was einen Purpose hat, ist mir echt wichtig.
Okay, das heißt, ihr seid nicht über die klassische Beraterschiene mit Folge dem Geld der Batteriewelt hinterher, weil da einfach viele Investitionen reinfließen in den kommenden Jahren, regulatorisch und auch sonst. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen im Vorgespräch. Da ist einfach viel am Markt, was passiert. Das heißt, ihr seid da aus einem ideellen, ihr habt ideell gegründet ein Startup.
Geht ja, aus der Problemstellung raus. Also wirklich gesehen, da ist ein Problem, was gelöst werden muss.
Okay.
Und das erste Slide, was wir gebaut haben, war nicht eine Marktanalyse, wie viel Geld können wir damit verdienen. Das kam dann irgendwann auch, weil wir natürlich auch Investoren überzeugen mussten, in uns zu investieren. Aber das ist jetzt natürlich das Schöne, gerade bei unserem Geschäftsmodell, dass wir Nachhaltigkeit und ein funktionierendes Geschäftsmodell kombinieren können. Und dann macht es halt super Spaß, weil dann gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, nicht nachhaltig zu wirtschaften, wenn du auch noch Geld damit verdienst.
Mhm. Das heißt aber, die E-Mobilität selbst, ist das ein Ding für euch grundsätzlich? Oder wenn es ein ähnliches Problem im Verbrennermarkt geben würde, dass wir alle gebrauchte Crate Engines brauchen würden, hätte ihr gesagt, das ist auch geil.
Ja, also ich meine, E-Mobilität, ich persönlich bin davon überzeugt, das ist eine coole Mobilitätsform. Ich bin aber auch nicht so pazifistisch, dass ich sage, es ist die einzige richtige Form. Also ich glaube, ein Porsche 911 wird mir auch Spaß machen, mal zu fahren. Aber als das Alltagsauto finde ich E-Mobilität total sinnvoll. Es funktioniert gut, es ist zuverlässig, es ist, wenn man es richtig denkt, bis zum Ende auch nachhaltiger und am besten noch mit seinem eigenen Hausstrom von der Solaranlage lädt, dann ist es definitiv nachhaltiger und why not? Also wirklich, ich habe es nicht bereut.
Nee, ich würde schon sagen, ich bin in der E-Mobilität, war ich schon ein Early Adopter. Ja, da, als ich mein erstes E-Fahrzeug hatte, haben mich meine ganzen Freunde angeguckt und gesagt, bist du wahnsinnig? Ja, wie willst du denn das laden?
Wann und was war das?
Das war vor knapp fünf Jahren. Und das war in der Tat ein Tesla. Ja.
5 Jahren war das dann schon ein Model 3?
Das war einer der ersten Model 3s. Ja. Und muss ganz sagen, hat er schon immer ein Bezug dazu. Mich würde ja schon mal gerne interessieren, was hätten oder wo wären wir heute, wenn wir damals schon auf die E-Mobilität, also beim Erfinden des Autos und dann die Entscheidung für den Verbrenner anstatt für die E-Mobilität, wenn wir das nicht gemacht hätten, wo wir heute vielleicht stehen, auch im Sinne Energie, in der Batterieentwicklung etc., das wird mir wahrscheinlich keiner mehr beantworten können. Aber ich glaube, da wären wir sicherlich schon viel, viel weiter. Ja. Insofern, ja, ich bin da sehr
addicted,
würde man sagen. Ja.
Und ich glaube, es kommt noch eine Ebene dazu, als kurze Ergänzung. Es ist ja nicht nur E-Mobilität, sondern es ist auch die ganze Digitalisierung, die damit einhängt. Mhm. Und wir sind beide Techies, also.
Ja, man muss ja sagen,
nicht nur ein E-Auto gekauft, weil es eh ist, sondern gleichzeitig kommt halt diese komplette Digitalisierung des Fahrzeugs mit rein.
Wobei ich das spannend finde, das sagen mir immer wieder Leute und ich habe das Gefühl, aber eigentlich sind ganz viele E-Autos, keine Ahnung, nehmen so einen ersten Hyundai Kona oder so. Ich finde den jetzt nicht übermäßig digital.
Deswegen habe ich keine
Hyundai Kona oder genommen. Eine Zoe oder sowas. Ja, bei den Teslas mag das vielleicht sein. Genau. Aber bei vielen anderen E-Autos, die man sonst so kaufen kann, sind es halt Autos, bei denen man halt was anderes gemacht hat. Aber so richtig digital, wie ich jetzt mein Smartphone benutze, finde ich selbst einen Tesla nicht, weil der ist verschlossener als mein Smartphone, was Apps etc. angeht. Also selbst da, finde ich, ist es immer ein Overshoot.
Ja, wobei ich halt sagen muss, ich meine, in Tesla war schon eins der allerersten Software-Defined
Keine Frage.
Vehicles.
Ja? Keine Frage.
Und da strugglen heute auch unsere europäischen oder deutschen OEMs immer noch wirklich so eine Architektur zu bauen mit all seinen Bestandteilen und Komponenten und das wirklich aus Software-Sicht zu entwickeln. Und für mich als Technologe ist es halt eben Technologie auf Reifen, ja, und nicht umgekehrt. Und aber ich glaube, da werden auch unsere Mobilitätsdienstleister in Europa, die werden da sicherlich in Zukunft einen besseren und einen guten Job machen, damit es eben auch dort mehr Technologie Einzug hält. Ja.
Kommen wir doch zu eurer Technologie. Könnt ihr mit ein paar wenigen Worten versuchen zu erklären, was Circonomics tatsächlich genau macht? Wir haben schon gesagt, Second Life, Recycling steht bei euch auf der Roadmap. Was ist das? Was wollt ihr sein? Was tut ihr? Wer will?
Technologe aus technischer
Sicht? Naja, vielleicht hätten wir erstmal das Warum beantworten. Warum braucht es eine Technologie? Ja? Generell ist die Batterie in der Elektromobilität oder in der Dekarbonisierung ist es das wertvollste Asset. Ja? Und so eine Batterie hält in einem E-Fahrzeug, man sagt, zwischen 6 bis 8 Jahren im Durchschnitt. Es gibt auch Autos, die werden sicherlich länger halten und welche, die werden mehr beansprucht und werden kürzer sein, aber ich sage mal im Durchschnitt. Und dann hat die Batterie eben immer noch eine Restkapazität, ja, wenn ich diesen Nutzungszeitraum betrachte, von, sagen wir mal, 80%. Ja? So, und was nun? Jetzt sagt man, die Batterie degradiert, die altert dann so schnell, dass sie dann nicht mehr nutzbar ist, und muss sich überlegen, gebe ich sie ins Recycling, ja, oder gebe ich sie eben in einen anderen Nutzungskontext. Insofern ist das erstmal eine wichtige Fragestellung und auch zu sagen, okay, wie kann denn diese Batterie wirklich effizient und effektiv dann auch genutzt werden? Und dass das eben mit einhergeht, dass man versucht, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, ist erstmal die Frage, warum machen wir das? Weil wir sagen, uns muss es gelingen, das Maximale aus so einer Batterie herauszuholen, um es eben lange zu nutzen, ja, und dann eben effizient zu machen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ja. Also eine Batterie ist in der Produktion halt einfach erstmal auch schmutzig, ja.
Mhm. Ich meine, wir haben jetzt hier im Podcast relativ viel drüber gesprochen, wir haben die VDI-Studie relativ vielfältig zerlegt, auch was da mit Ungereimtheiten kommt. Da wird ja beispielsweise davon ausgegangen, dass man zwischen 7 und 9 Tonnen CO2, glaube ich, braucht. Grundlage sind aber, ich glaube, 106 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Bitte nagelt mich nicht fest auf diese einzelnen Zahlen. Es sind aber Zahlen von 2019, wir sind bei 2024. Wir sind auf einem anderen Level. Andere Studien gehen davon aus, dass wir die Hälfte brauchen an CO2. Das heißt, auch da, so riesig ist der Fußabdruck vielleicht nicht mehr, heute und vor allem auch nicht übermorgen. Aber wie schaut es da aus, wenn ich die Batterie recyceln will oder sie einem Second Life zuführen? Was spare ich denn da an CO2? Wie weit könnt ihr dieses Batterieleben verlängern?
Wir reden in der Regel davon, dass je nach, kommt natürlich immer auf den Nutzungsfall im zweiten Leben an.
Klar.
Aber irgendwas so zwischen 7 und 10 Jahren kann so eine Batterie nochmal leben.
Und ihr geht aber jetzt davon aus, dass eine Batterie generell 8 Jahre lebt oder 6 bis 8,
sagtest du.
Im ersten.
Genau, das heißt,
aber die
relativ einfache Mathematik, du kannst das Leben verdoppeln.
Doppeln, okay.
Mal ganz grob, über den Daumen. Und dementsprechend, bei einer einfachen Rechnung, wenn du, nehmen wir mal selbst nur 6 Tonnen CO2 an, unter dem, was du gesagt hast. Das heißt, wenn du das natürlich auf die doppelte Lebensdauer aufsplittest, hat es nur noch 3 Tonnen im ersten Leben im Fahrzeug und 3 Tonnen im zweiten Leben.
Jede Tonne, die nicht verbraucht wird, ist, glaube ich, zweckdienlich, gefühlt egal wie.
Weil Fakt ist, wenn eine neue Batterie für den Speichermarkt gebaut wird, die kommt ja auch wieder mit einem CO2-Rucksack. Mhm. Ja, also das.
Okay. Das heißt, wir haben das Warum geklärt und jetzt die Frage.
Jetzt kommt die Technologie.
Was tut ihr und wie?
Was braucht es an Technologie? Grundsätzlich haben wir gesagt, okay, uns muss es gelingen, diese Kreislaufwirtschaft zu digitalisieren, weil wir rechnen ja mit wahnsinnig hohen Volumen von Batterien in der Zukunft. Mhm. Alles wird elektrifiziert aktuell. Ja? Autos, Busse, Trucks, Boote, selbst Bagger. Ja, das fängt jetzt alles an. Dann Züge, Flugzeuge etc. Also alles wird elektrifiziert. Und dieses Volumen, was dann irgendwann mal an Batterien zurückkommt, muss ja irgendwie gemanagt werden. Insofern haben wir uns zur Aufgabe gemacht, wie können wir ein Lifecycle-Management-System basierend auf Technologie entwickeln, was letztendlich alle Akteure dieser Wertschöpfungskette zusammenbringt. Ja, unsere Plattform, unsere als Unternehmung, als Bereitsteller und Facilitator, alle Akteure zusammenzubekommen, um diesen Kreislauf letztendlich effizient zu gestalten, im Sinne, wie verlängere ich das Leben der Batterie. Mhm. Ja? Sprich, wir haben auf der einen Seite bei uns Kunden und wir sind im B2B-Business, wir haben Kunden, die möchten Batterien verkaufen nach ihrem ersten Leben, weil sie dort nicht mehr den Nutzungsanforderungen entsprechen. Wir haben in unserem Lifecycle-Management dann eine Nachfrageseite, die diese Batterien gerne kaufen möchten, ja, um sie wiederum in eine neue Applikation, in einen neuen Nutzungskontext zu bringen. Und wir haben auch, um den gesamten Loop zu schließen, natürlich das Recycling mit, weil es gibt Batterien, die sind nicht mehr tauglich für ein Zweitleben und die müssen natürlich auch dann ins Recycling überführt werden. Mhm. Ja. Das ist mal generell die Plattform als solches. Jetzt haben wir aber noch gesagt, zusätzlich vorne dran braucht's jetzt was, zu sagen, okay, woher weiß man denn, wie es der Batterie geht? Ja?
Genau.
Und das ist eben bei uns die Analytics-Komponente, dass wir im Sinne des Lifecycle-Managements die schon im ersten Leben beobachten, monitoren die Batterie und darauf basierend Batteriemodelle entwickeln, um den Gesundheitszustand der Batterie zu festzustellen. Ja, wie geht's denn der Batterie jetzt aktuell? Hat sie noch 88% SOH, sagt man dann, der Gesundheitszustand, State of Health ist das, oder es liegt ja bei 75 etc. Und das kann man eben theoretisch über physische Tests machen, ist sehr aufwendig und
skaliert auch nicht,
skaliert nicht in der Zukunft. Ja. Oder man kann es eben dann eben auf einem basierenden Datenmodell von einem Batteriemodell machen, zu sagen, okay, eben auf Basis von Inputdaten aus der Batterie kann ich sagen, okay, wie geht's dir? Kann dann damit sogar sagen, wann geht's dir nicht mehr so gut? Wann ist eigentlich der optimale Zeitpunkt eben, dass du in diesem Nutzungskontext nicht mehr funktionierst, performst, und dann, und das ist ein zweiter Part bei uns aus der Analytics, zu sagen, okay, was wäre denn dein bester Zweitverwendungs-Use-Case, ja, und dafür haben wir eine Simulation entwickelt, wo ich wirklich dann sage, okay, auf Pack, auf Modulebene sage ich, okay, für dieses Pack, basierend auf historischen Daten, das der Nutzung aus dem Erstleben, simuliere ich dir, wie performt diese Batterie in einem Batteriespeicher für zum Beispiel einem Home Storage, ja, mit Solar, wie funktioniert oder performt diese Batterie im industriellen Kontext, in einem Pufferspeicher für Infrastruktur, für Ladeinfrastruktur. Und das gibt jeweils immer ganz unterschiedliche Nutzungsprofile in diesen Zweitanwendungen. Und darauf basierend können wir dann sagen, okay, was ist das Remaining Useful Life dieser Batterie? Das ist natürlich ein unwahrscheinlicher Wert dann für unseren Verkäufer, zu sagen, okay, da performt sie am besten, also brauche ich ja auch einen Kunden aus dem Segment am besten. Ja. Und auf uns, auf der anderen Seite haben wir dann unsere Nachfrage, unsere Kunden, unsere Akteure, die das brauchen, die natürlich dann auch sehen, okay, wenn ich die kaufe, habe ich einen höchsten Wert, ja, im Sinne von meinem Return of Investment.
Ja, klar, man muss nichts Neues kaufen.
Genau.
Okay.
Ja. Das vielleicht mal, und das eben skalierbar, basierend auf der Technologie, diese Akteure zu verbinden, diese Prozesse zu digitalisieren, auch fürs Recycling, weil das sind komplexe Prozesse auch dahinter.
Und auch diese Transparenz und das Vertrauen in den Markt zu bringen, weil das ist schon auch ein Transparenz- und Vertrauensthema.
Ja,
ja, weil wenn ich ein gebrauchtes Asset, also kennt man ja auch als Gebrauchtwagenkäufer, ist ja immer so, naja, wie hat der das im ersten Leben benutzt, das Fahrzeug und so weiter. Und das ist natürlich bei einer Batterie nochmal eine viel krassere Blackbox.
Ja, aber das heißt, ihr seid in gewisser Weise so ein wir kaufen dein Auto.de für Batterien. Also ich meine, da gibt's auch so, da kriege ich so eine, wenn ich zumindest vorhin auch richtig verstanden habe, eine Analyse. Das Auto ist nach den 5 Daten, die da jetzt reingehackt werden, noch 5.000 Euro wert. Und dann gehe ich hin und dann kommt nochmal jemand und sagt, nee, guck mal, der Kratzer da vorne, von dem hast du nicht gesprochen. Und außerdem, eigentlich ist es doch anders. Wie fühlt sich das tatsächlich an für Verkäufer? Wie auch für den, der kauft. Also wie sorge ich dafür, dass eure Daten stimmen? Weil das ist, wenn ich mich sonst in der Batteriewelt und in dieser ganzen drumherum, wenn man mit Avilo spricht, wenn man mit Trice, mit Acure und wie sie alle heißen, das ist dieses Datending. Weil wenn das nicht stimmt, habt ihr verloren. Dann habt ihr nichts, worauf ihr das antizipieren könnt.
Klar. Also ein Punkt ist natürlich, dass jetzt die neue EU-Regulative dort uns natürlich in die Karten spielt, dass man grundsätzlich überhaupt Daten gesammelt werden müssen, weil das war durchaus in der Historie, wir haben 2019 gegründet, immer ein Thema bei den Herstellern, zumindest vor allem bei den europäischen, die gesagt haben, na, wir haben die Daten gar nicht und wir wissen gar nicht, welche wir sammeln sollen und so weiter. Das heißt, das ganze Thema kommt eigentlich schon mal vom Tisch, die Daten sind da. Ja, jetzt bin ich vollkommen dabei. Wir haben natürlich ein Problem. Wie sagt man so schön? Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen kann. Shit in, shit out. Ja? Also wenn ich schlechte Daten vorne reinkippe, dann ist auch unsere Analyse schlecht. Punkt. Jetzt mal rein auf Datenbasis betrieben.
Ja.
Was wir aber dennoch haben, ist natürlich, dass so ein Deal machst du dann einmal zwischen zwei Parteien, wenn du weißt, da kommen irgendwie immer Batterien an, wo die Analyse nicht stimmt, von dem kaufst du in Zukunft nicht nochmal. Und das ist ein relativ kleiner Markt. Das heißt,
also was die Akteure
betrifft. Was die Akteure dann auf dem Marktplatz betrifft. Das heißt, das fällt dann relativ schnell auf und dann wird auch irgendwann mal jemand genauer hingucken, wenn da immer falsche Daten kommen. Und wie wir das feststellen, ist natürlich schon, dass wir, wenn Batterien dann wirklich auch getradet werden, dass wir natürlich auch einen Vertragsrahmen zwischen beiden Parteien etablieren, der zum Beispiel sagt, du hast ein gewisses Maß von Batterien, keine Ahnung, wenn du 10.000 Stück gekauft hast, du musst Stichproben machen und wenn du dort feststellst, dass da Batterien aufgrund von Schnelltests, physischen Tests und so weiter nicht dementsprechend, was damals auch an Daten vorne über die datenbasierte Analyse vorausgesagt wurde, dann hast du natürlich auch Regressansprüche. Ja.
Also auch so ein bisschen noch eBay Marketplace, Amazon Marketplace Level damit reingemischt. Also wo ich ja auch
das ist das eigentliche Trading Hub obendrauf, genau. Aber, und das ist das, warum wir auch bewusst sagen, wir sind jetzt kein eBay, weil ich sag mal, ein Marketplace als solches ist keine Rocket Science.
Nee, nicht
aber
mehr
so Rocket richtig. Science ist eigentlich diese Intelligenz darunter, überhaupt zu sagen, was passt aus Supply- und Demand-Seite zusammen. Mhm. Weil eine Batterie ist halt ein recht komplexes Asset. Ne? Es ist halt ich, nicht wie auf eBay, ich kaufe 5 Bleistifte, HB1 und dann weiß ich, was ich kriege und dann kriegst du das halt auch. Das ist bei einer Batterie halt deutlich komplexer und deswegen sagen wir auch, es braucht, um wirklich skalierbar Batterien in Second Life zu bringen, braucht es nicht nur ein Marketplace, weil das ist relativ einfach. Es braucht Intelligenz dahinter, um zu sagen, welche Batterie eignet sich überhaupt wofür und welcher Käufer spielt denn in diesem Segment überhaupt.
Wo du sagst, Käufer, wer darf kaufen? Darf ich meinen privaten Heimspeicher? Nein?
Ausschließlich B2B.
Warum? Aber da gibt es einen riesen Markt.
Ja.
Und ganz viele Leute, die es wollen. Also schau dir die auf eBay Kleinanzeigen und Co., wenn jemand sein Leaf in Teile zersägt, was das bringt. Also.
Ja, genau. Und wenn man mal in die Nordics schaut, die durchaus schon ein paar mehr Rückläufer an Batterien haben und sieht, was da für ein Problem auf eBay und so weiter ist. Also wenn man sich mal mit den Leuten da unterhält, auch mit den Behörden, die sagen, es ist ein Riesenproblem für uns, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand seine Hütte im Fjord dort mit einer alten 50 kW Batterie vom, was weiß ich, vom Auto sich mal kurz selbst elektrifiziert. Das kann gut gehen, aber wenn es schief läuft, läuft es halt auch richtig schief. Es sind Hochvolt-Batterien. Und genau aus dem Grund haben wir von Anfang an gesagt, es kann nur funktionieren, wenn der Sicherheitsaspekt bei dem Ganzen mitspielt. Okay. Weil es hat auch keiner jetzt von der Supply-Seite, das sind ja Automobilhersteller, Truckbus, Bahnhersteller, die haben ja auch kein Interesse, ihre gebrauchten Batterien irgendwo im zweiten Leben irgendwie in Flammen aufgehen zu sehen. Also da hat keiner ein Interesse davon. Mhm. Und ich glaube auch, wenn das nicht sicher funktioniert, dann wird irgendwann vermutlich auch der Gesetzgeber einschreiten und sagen, okay, wir verbieten es halt irgendwie komplett.
Okay, das Handeln mit Batterien ist verboten. Aber weil du gerade sagst, Truck, Auto und derlei Dinge. Das heißt, bei euch handle ich nur mit Automotive-Gerät oder kriege ich auch alte iPad-Handy-Akkus bei euch oder Akkuschrauber, Rundzellen, die ja vielleicht sogar vergleichbar sind mit irgendwas, was aus einem Tesla rausfällt. Was kriege ich bei euch?
Ja. Also auf Zellebene, auf Zellebene ist es in der Tat total agnostisch. Also da haben wir wirklich von Rundzellen, die auch in Power-Tools genutzt werden. Wie du schon selbst sagst, das sind teilweise sehr identische Zellen, die in anderen Mobilitäts, jetzt vielleicht nicht in einem Porsche Hochleistungsfahrzeug, aber es gibt ja auch noch andere Mobilitätsdienstleistungen oder Anwendungen, die nicht ganz so krasse Performance-Anforderungen haben. Also von daher auf Zellebene sind sich viele Dinge dort sehr, sehr ähnlich. Mhm. Von Power-Tools bis Mobilitätslösungen. Mal ganz allgemein und vereinfacht gesagt. Aber ich sag mal, auf Modul- und Pack-Ebene reden wir eigentlich immer dann von Größenordnung 2 Kilowatt und größer. Das orientiert sich auch an der neuen EU-Batteriedirektive, weil das sind mal grundsätzlich Inverkehrbringer von Batterien, die nachhaltiger wirtschaften müssen in Zukunft, Rezyklarquoten erfüllen müssen, einen Batteriepass haben müssen. Und das Thema hatten wir eben gerade, einen Batteriepass, was ab 27 verpflichtend ist für jeden, der eine Batterie größer als 2 Kilowatt auf den Markt bringt. Das ist natürlich auch ein Riesen-Enabler für uns, in die Analytics-Schiene reinzukommen, weil die müssen die Daten halt haben. Und das ist für einen Power-Tool-Hersteller, der kann das machen, der muss es nicht machen. Deswegen ist es kein uninteressanter Markt, aber durchaus ein Markt, den wir momentan nicht fokussieren. Da gibt es, glaube ich, andere Startups, die vor allem im Refurbishment-Bereich für solche Produkte unterwegs sind. Circuline sind auch gute Freunde von uns, mal ein bisschen Werbung machen.
Klar.
Die haben sich vor allem auf den Bereich spezialisiert und die haben im Prinzip eine Remanufacturing, Refurbishment Line voll automatisiert für solche Power Tools aufgebaut. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein anderer Anwendungsfall nochmal.
Ja. Wie alt sind die Batterien, die bei euch da so da sind dann?
Auch sehr unterschiedlich. Ich meine, man muss heute ganz ehrlich sein, im Jahr 2024, es gibt noch nicht die Massen an Rückläufern.
Eben. Ja?
Also. Das heißt, wir haben momentan noch, also wir haben auch schon Rückläufer, aber es sind geringere Stückzahlen natürlich. Was wir momentan recht viel haben, sind Produktionsüberkapazitäten, Ausschüsse.
Okay.
Das sind dann vielleicht die nicht A-Grade sind für den Automotive-Use-Case, die normalerweise in Schredder wandern. Warum? Das ist eine 100% SOH-Zelle oder Modul oder Pack, die ja durchaus für den Anwendungsfall Speicher immer noch perfekt performt. Das heißt, da haben wir, also gerade so aus Ausschussware ist unwahrscheinlich viel auf dem Markt, weil natürlich auch viel Produktionskapazität gerade aufgebaut wird. Gerade am Anfang hast du viele hohe Ausschussraten. Mhm. Also da ist durchaus einiges an Menge auf dem Markt, die wir auch bei uns dann mit anbieten.
Und es verkauft euch dann der Autohersteller oder Truckhersteller im Idealfall oder kommt dann der CATL, Panasonic, SKI und nimmt seine Überproduktion, die er hatte in seinem Produktionsanlauf und kippt die bei euch aufs Feld?
Also meistens sind es momentan wirklich die Mobilitätsdienstleister, also die Automotive, Truck,
also Bus, Bahn. Automotive im weitesten.
Genau.
Also okay.
Aber so in den letzten 1-2 Jahren sind wir auch immer mehr mit den Zellherstellern direkt in Kontakt, die durchaus auch Interesse haben.
Ich meine, die dürfen ja, wenn die eine Grade B oder eine Grade C Zelle bauen, dann will der Daimler die nicht sehen. Also der will mit der nie was zu tun Richtig. Gehabt haben und ja. auch schon gar nicht, ja.
Ja, deswegen sind auch mehr und mehr Batteriezellhersteller, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Okay.
Weil sie auch, glaube ich, merken, da ist ein Revenue-Potenzial.
Ja, klar, meine, sonst ist halt Schrott.
Plus, es klingt auch besser, weil es ist nachhaltiger.
Ja, es ist auch nachhaltiger.
Es ist halt wahrscheinlich in irgendeiner Form auch nachhaltiger. Also das heißt, welchen SOH haben diese Batterien dann? Kann man da irgendwie einen Durchschnittswert, irgendeine, was ist euer bestverkauftes Produkt? Irgendwie, dass man versteht, wer sind die Anbieter und wer sind die Kunden tatsächlich so als Exempel?
Also wir haben, wenn es jetzt von Automotives kommt und schon größere Mengen sind, sind es meistens aus Vorserienfahrzeugen oder internen Flotten. Das heißt, die haben dann in der Regel irgendwas zwischen 80-90% SOH, also wirklich gute Batterien, eher auch Richtung 90. Und wenn wir jetzt über diese Ausschussware reden, dann hat die auch ein Calendric Aging. Also eine Batteriezelle altert ja auch kalendarisch, wenn du dir die ins Lager legst und nicht benutzt, verliert die trotzdem an Kapazität. Und die haben in der Regel irgendwas zwischen 97% und 100%.
Okay.
Diese Zellen, ja. Und dementsprechend sind dort auch die Preise für diese Zellen natürlich noch sehr attraktiv, ja. Deswegen macht es eben auch aus wirtschaftlicher Sicht und nicht nur aus nachhaltiger Sicht Sinn, die eben nicht einfach in den Schredder zu werfen, sondern durchaus noch irgendwas zwischen 50 und 100 €, je nach Zellchemie und so weiter und Formfaktor pro Kilowattstunde dafür zu bekommen.
Das ist jetzt gefühlt der einfachere Fall, der einfache Case. Die Zelle liegt irgendwo rum, die ist schon nicht in einem Auto drin, die hat noch keinen Auffahrunfall erlebt oder irgendwelche Dinge, die mit Sachen, die in einem Auto waren, mal passieren, die muss man da nicht rausholen. Das ist, stelle ich mir vergleichsweise einfach vor, dass man da Kunden findet etc. pp. Aber wie schaut es denn drumherum aus? Du sagst 6 bis 8 Jahre, hattet ihr gesagt, dann sollte wahrscheinlich die Batterie irgendwie raus. Die meisten Batteriegarantien gehen ja irgendwie 6 bis 8 Jahre, auch 160.000 Kilometer hat man da immer. Und dann kriegen wir 70% SOH. So ist die, so in den meisten Fällen. Da gibt es Ausreißer nach oben und unten, was die Garantiedinge angeht. Wir sind jetzt gerade an dem Moment, dass wir bei Zellen hören, dass die 5.000 Zyklen schaffen sollen. Das heißt, die werden tendenziell auch deutlich langlebiger, als sie vielleicht noch vor 3-4 Jahren waren. Das heißt auch, der SOH auf 70 kommt später. Kann das tragen, dass weiterhin die Autos so früh schon ihre Akkus tauschen sollten? Was ich jetzt in meiner Wahrnehmung auch nicht so oft sehe, dass viele E-Autofahrer ständig Akku tauschen sind. Jeder kennt irgendwie einen, aber man kennt halt einen von den 10 und nicht 9 von 10, die das machen müssen. Daher, was ist eure Prognose? Wie lange werden Auto-Akkus denn auch halten? Ich meine, am Ende ist euer Geschäftsmodell, weil gute Akkus könnt ihr besser verkaufen als schlechte.
Ja. Na, ich persönlich glaube, dass, also jetzt nochmal abgeleitet von so einer Alterungskurve, und da ist jetzt erstmal grundsätzlich egal, ob sie viele oder wenige Zyklen hat, eine Batterie altert am Anfang relativ langsam und dann gibt es irgendwo so einen Knickpunkt, irgendwas zwischen 60 und 80, sagt man, Prozent SOH, fängt eine Batterie überproportionell schnell an zu altern.
Finde ich spannend. Ich sehe immer so Kurven, die relativ schnell runtergehen erstmal, dass die ersten 2-3% fallen und dann hast du eine relativ breite Stage und dann dauert es relativ lang, bis es dann nochmal kippt.
Gut, aber wenn 2-3% jetzt schon viel sind, dann ja.
Nein, genau, also du hast immer erst diesen ersten Schwung, der runtergeht, wo dann das...
Auf der Gesamtskala von 100, ja.
Genau.
Das macht Sinn, du machst am Anfang ein bisschen so und dann...
Genau, und dann geht es relativ lang.
Und dann kommt dieser Knickpunkt. Und da ist genau der Punkt, wenn ich den ermitteln kann und sage, okay, ab dem Zeitpunkt macht es aus technischer Sicht eben Sinn, diese Batterie, ob sie sich im Fahrzeug noch eignet oder nicht, ist ja jetzt nochmal eine separate Frage. Aber wenn ich die hier jetzt aus diesem Nutzungskontext überführe in einen anderen Kontext, wo sie weniger schnell altert, weil, wie gesagt, es gibt diesen Kniepunkt und wenn sie dann weiter verwendet wird im Fahrzeug, altert sie sehr, sehr in sehr kurzer Zeit überproportionell schnell. Das ist genau dieser Bereich. Wenn ich sie dann aber diese gleiche Batterie in einen anderen Nutzungskontext überführe, wo ich deutlich geringere technische Anforderungen habe, also nehmen wir, und das sind zu 90% stationäre Energiespeichersysteme, die haben viel gleichmäßige Lade-, B- und Entladeströme.
Auch geringere wahrscheinlich.
Deutlich geringere, also gleichmäßig geringere. Die Umweltfaktoren sind ganz andere. Ein Auto steht mal bei 40 Grad in der Sonne, ist bei minus 20 Grad im Winter. Ein stationärer Speicher ist in der Regel immer irgendwo in einem temperierten Raum, irgendwas zwischen 20 und 25 Grad. Das heißt, eine Batterie altert dann in diesem Kontext deutlich, deutlich langsamer. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Frage nur zu betrachten ist, will der Endkunde unbedingt das Fahrzeug jetzt loswerden und die Batterie loswerden, sondern ich vermute, dass sich auch Geschäftsmodelle entwickeln werden, wo Automobilhersteller, die mal per Gesetz mal grundsätzlich die Rücknahmepflicht für die Batterie haben, die auch dort ein Businessmodell sehen und sagen, hey, vielleicht mache ich proaktiv meinem Kunden ein Angebot und sage, ich kaufe sie dir, wenn ich weiß, der SOH ist gerade bei 75%. Vielleicht ist der Kunde gar nicht unzufrieden, aber ich sage ihm, hey, gib mir 1.500 Euro, zahlst du on top, du hast das Fahrzeug jetzt 3 Jahre gefahren oder 5 Jahre, du kriegst eine neue oder refurbished Batterie, die hat wieder 100% SOH, das heißt, du hast wieder deine volle Mileage, was ja auch ganz netter Effekt nebenbei ist. Gleichzeitig kriegt der OEM darüber aber den Zugriff auf die Batterie zurück und kann über den Verkauf in Second Life daraus nochmal Wert generieren, über das Recycling, den Rohstoffwert hinweg.
Also kann quasi seine Servicezeit in der Werkstatt erhöhen, künstlich in Anführungszeichen, und noch durch das In-Market-Bringen der alten Batterie und vielleicht noch einen gewissen Durchlauf bei Absatz etc. pp. Ja. Klingt
also es ist
grundsätzlich spannend.
Durchaus interessantes Geschäftsmodell, was sich da noch etablieren kann. Und ich meine, das ist auch Fakt für alle OEMs. Alle suchen nach zusätzlichen
Erlösquellen.
Ja, klar. Und wenn ich nur 100 Euro pro Fahrzeug nochmal on top verdiene,
wird niemand die Tasche zunähen und sagen, steck mir die da nicht rein. Ja. Aber das Ganze basiert auf Daten, auf ganz arg vielen Daten von ganz arg vielen verschiedenen Fahrzeugen, Modellen. Woher nehmt ihr diese Daten? Normalerweise sind die Hersteller sehr zugeknöpft, was diese Daten angeht. Und ihr wollt auch noch in die Zukunft gucken mit den alten Daten. Das klingt dann ganz schnell nach so Raketentechnik. Oder nach so einer verrückten KI-Geschichte. Und die Zuhörer wissen es, wenn es um KI geht, bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, weil da wird immer sehr viel von erzählt, von KI, aber irgendwie ist es...
Grundsätzlich ist es richtig, was du sagst, dass natürlich die Rohdaten, wie so eine Batterie eben im Auto genutzt werden, die sind ja mal per se, je nachdem, gehört dir als Privatperson das Auto, sind es ja eigentlich deine Daten. Ja, denn da werden ja Daten gesammelt im Sinne von Ladeverhalten, wie nutze ich die Batterie etc. Grundsätzlich hat der Automobilhersteller natürlich da Zugriff auf die Daten, ja, aber das sagt natürlich auch viel über ihre Batterie aus, wie performant ist die Batterie etc. Und da sind sie, das behandeln sie eher wie einen heiligen Gral.
Ja, das ist auch mein Eindruck.
Und das haben wir aber auch relativ schnell haben wir das erkannt und haben gesagt, okay, wie können wir denn trotzdem ihm bei seinem Problem helfen, weil sie sind immer noch Ingenieure, keine Batterieingenieure. Sie tun sich vielleicht am Anfang auch schwer, dieses wichtige Bauteil zu verstehen, zu analysieren. Generell Digitalisierung, man muss auch viel Daten sammeln, kontinuierlich sie interpretieren etc. Also haben wir frühzeitig gesagt, okay, wenn Sie uns die Daten nicht zu uns bringen, bringen wir unsere Technologie zu Ihnen. Ja? Insofern haben wir unsere Analytics-Technologie, wir sagen immer, deploybar gemacht. Er kann es quasi on-premise in seinem Trusted Data Center nutzen, in seinem Cloud Environment, wo auch immer ist, weil es sehr agnostisch ist, unsere Technologie. Die Rohdaten müssen dann nicht sein Territorium verlassen, ja, und kann trotzdem verstehen, wie geht's der Batterie. Wir kriegen nur die Ergebnisse, brauchen die Rohdaten nicht. Und das ist ja das Wesentliche, wie wir unser Batteriemodell dann trainieren können, in Kombination dann mit historischen Daten, mit Echtdaten. Und zusätzlich sagen wir immer, wir müssen Labordaten daneben halten, um unseren Algorithmus, unser Batteriemodell auch zu validieren, um wirklich akkurat zu sein, ja.
Das heißt, ihr habt ein Lager oder irgendein Labor, in dem ihr alte i3-Akkus rumstehen habt und neuere und die macht ihr künstlich kaputt. Und auf die der Basis wir, ja, genau. Und auf der Basis antizipiert ihr dann, wie sich alle anderen verhalten werden. Wie viele Akkus schrottet ihr dafür so?
Das sind eher Zellen, also
ich mache oder Zellen.
Was haben wir jetzt die letzten 3 Jahre?
Naja, du nimmst immer von jedem Zelltyp mindestens 2 oder 3. Ja, weil kann ja mal einer ausfallen, ja, das ist ja vom Prinzip, du lädst sie, entlädst sie, du jeden Tag, ja, zu unterschiedlichen Konditionen, und unser Ziel ist es eigentlich schon immer gewesen, von jedem Batterietyp, den wir auch auf der Plattform haben, ja, wollen wir eigentlich auch ein Modell entwickeln. Mhm. Also unser Ziel ist es, kontinuierlich die Bibliothek aufzubauen, und da werden wir uns in Zukunft auch vergrößern werden, weil, wie du sagst, die Batterietechnologie entwickelt sich eben auch weiter, da musst du dann eben neue Modelle immer wieder entwickeln, und das machen wir aber kontinuierlich.
Ja. Wie viele sind das dann aktuell? Also keine Ahnung, ich muss jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber sind das 10, sind es 150?
Naja,
verschiedene Zelltypen sind es, also wenn du den einen Großteil des Marktes abdecken willst, es gibt ja jetzt auch nicht hunderte verschiedene.
Naja, also wenn ich mir das anschaue, was da an Bauformen, was dann andere Kühlanforderungen sind wieder, weil vielleicht die Chemie selbst vergleichbar ist, aber dann ist die in einem anderen Case bei einer prismatischen Zelle, dann ist die schlechter zu kühlen, dann wird die generell, weil sie in dem Auto war, wird sie mit Kühlung ausgeliefert, weil es, keine Ahnung, in dem Auto nicht, dann stirbt die einfach anders, ihren langsamen Tod. Deswegen finde ich so krass, was ihr tut.
Ja, also es ist auch aufwendig, ja, das zu machen, weil du immer mitgehen musst. Aber wie Felix es gesagt hat, ich nehme mal an, mit 24 unterschiedlichen Modellen deckst du schon fast 80%, ja, der aktuellen unterschiedlichen.
Aller Kathodenmaterialien, Chemien, Anodenmaterialien etc. pp. 24.
Ja, wir sprechen da vor allem im NMC-Umfeld, ja.
Wäre auch noch okay.
Ja, weil, wie gesagt, Zellchemien spielen dann eben auch noch eine Rolle.
LFP wird in Zukunft nochmal ein separates Thema sein, wo wir neue Modelle aufstellen müssen. Und
aber das macht ihr aktuell noch nicht.
Fangen wir gerade an. Wir haben jetzt gerade dabei, also genau aktuell eine Phase, wir haben einen Kollegen eingestellt, der genau das Batterielab aufbaut. Wir haben es in der Vergangenheit mit einem externen Dienstleister gemacht. Aber gerade weil es so eine Masse ist und auch so aufwendig ist, waren das einfach enorme Kosten in der Vergangenheit, und wir das insourcen wir jetzt quasi gerade. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche das Test-Equipment bestellt und bauen jetzt unser eigenes Testing-Lab auf, weil es einfach sich rechnet.
Und das heißt aber NMC vorrangig, keine NCA, also die ganzen Special-Tesla-Aluminium-Kisten nicht, ja, die LFP-Dinger nicht. Okay. Gibt es da Vorlieben, Rundzellen, prismatisch, Pouch, was da bei euch irgendwie gehandelt wird oder auch nicht, oder was auch eher zurückkommt?
Gibt es keine Vorlieben. Ja.
Okay.
Also könnte ich jetzt auch nichts ableiten, da ist wirklich von, durch die Bank weg.
Genau, von Rundzellen bis den Pouchzellen ist alles dabei, leider. Ja. es gibt keinen Standard, ja. Mal wieder. Ja.
Immer wieder meint man, es kommt einer, dann kommt auch einer.
Nee, es gibt keinen Standard, mal wieder, weder im Design von Packs, ja, was natürlich auch im Kreis, in der Kreislaufwirtschaft zu Herausforderungen führt. Stellen wir uns mal vor, du hast verklebte Packs in irgendwelchen Chassis.
Kann man sich nicht vorstellen, das sieht man ja auch irgendwie, wenn man dann, wenn irgendein YouTuber mal.
Habe ich mir sagen lassen, gibt es da draußen. Legt, ja. Dann kannst du zum Schluss nur die ganze Karosserie in Schredder schmeißen. Insofern ist benötigt auch in der Industrie und gerade in der Kreislaufwirtschaft benötigt Standards. Ja. Aber man muss dazu sagen, da sind die. Durch die EU-Batterieverordnung sind die ersten, die ersten Rahmenbedingungen geschaffen worden, was auch sehr wichtig war. Es wird weitere Standards zukommen.
Und wenn ich mit den Herstellern spreche, dann höre ich auch immer wieder das Thema Operating Window, in dem ich arbeite. Das heißt, ich habe eine physikalische Batteriekapazität, die kann sie einmal vollladen, wenn es übertreibt oder leer lädt, dann ist sie tot auf Anhieb. Deswegen kürzen die das künstlich ein. Und über ihr BMS, und dann habe ich ein Operating Window. Und dann habe ich diesen, keine Ahnung, State of Energy oder so nennt man das dann wahrscheinlich, diese Energie, die da halt reingeht, softwareseitig. Wenn ihr das bei euch im Labor macht, woher wisst ihr, was der VW seinem ID3 durchgehen lässt oder nicht? Ihr habt ja das BMS nicht, oder kauft ihr das auch noch oder flanscht ihr das da künstlich an und lasst es dann in dem BMS laufen?
Es ist schon so, dass wir auch das Original BMS sehr oft mit dabei haben. Also unterschiedlich. Wir haben teilweise Packs, wo wirklich Original-BMS mit dabei ist. Mhm. Aber
ja, du sagst, das ist vorhin Zellebene, macht ihr das? Deswegen dann bist du halt ganz weit weg von einem BMS-Basisausstattungssystem.
Genau, unterschiedlich. Also es ist nicht nur Zellebene, es sind verschiedene Formfaktoren. Und also BMS-Systeme ist durchaus auch etwas, was bei uns auf der Plattform, also wir haben sowohl auch gebrauchte Batterien, die komplett mit Leistungselektronik BMS oben drauf haben. Da ist es dann aber natürlich wichtig, dass der Käufer und Verkäufer auch Signallisten und so weiter austauschen, weil der, der es nutzt, muss natürlich auch wissen, wie er das BMS ansteuern kann und so weiter.
Ja.
Aber das wissen auch mittlerweile die OEMs. Das war vor 3 Jahren sicherlich auch nochmal ein anderes Thema. Das, ja, der Markt lernt dort mal gerade grundsätzlich und lernt dazu. Und ich würde sagen, das hat sich jetzt in 2-3 Jahren schon ganz gut weiterentwickelt auf der Ebene.
Okay.
Aber ja, zurück zu der Frage. Also das können wir natürlich dadurch ausloten, weil wir Packs sowohl mit als auch ohne BMS haben und da siehst du dann natürlich schon auch Diskrepanzen.
Mhm. Dann kannst du deine Tests eben darauf einstellen.
Verstehe. Und wer kauft dann diese Sachen? Du sprachst von Heimspeichersystemen. Das heißt aber, dann geht ein, keine Ahnung, Heimspeicher, ich will es nicht irgendeinen Namen nennen, irgendein Scenic oder wer auch immer, geht her und kauft jetzt alte VW-Zellen, um ins irgendwelche Worte, damit man das bisschen plastischer vor Augen hat. Und der weiß dann, okay, ich kaufe jetzt die alten ID3-Zellen, weil die dem Genüge tun, was ich will. Und der stellt die dann in den Heimspeicher, dann stellt der das bei mir in den Keller und dann ist es gut. Wie viel muss denn der überhaupt abnehmen? Wie funktioniert das grundsätzlich in der ganzen Geschichte? Weil diese Zellen altern ja nicht gleich, also es ist ja, eine Zelle ist ja etwas Organisches, das altert ja auch nicht jede gleich. Wie kann denn der seinen Qualitätsstandard dann überhaupt sicherstellen, ohne einen riesen Aufwand zu haben, seinen Wareneingang zu prüfen? Weil wenn der mir einen reinstellt und ich kaufe 10 Kilowattstunden, habe am Ende nur 5, weil ich halt die B-Ware bekommen habe aus dieser Charge, dann werde ich ungemütlich als Kunde.
Nee, das ist auch genau der Grund, warum wir sagen, wir machen jetzt keine kleineren Mengen, die dort über die Theke gehen, wie man so schön sagt. Also es ist jetzt nicht so, ich kaufe hier mal 5 Batterien und da mal 5 Batterien, sondern es sind eigentlich schon eher so ab 1 Megawatt und mehr die Größen, die dort.
Aber ist das viel für ein Business Case? Sie haben auch Killefits.
Es kommt drauf an. Ich meine, es gibt unterschiedliche Produktlinien bei einem Hersteller. Der eine sagt, ich baue jetzt mal für den, ich habe mir den Second Life Use Case aufgebaut und optimiert jetzt auf den Zelltyp von dem Hersteller, wo ich da jetzt vielleicht mal 1 Megawatt. Ich sage ja ab. Ich sage nicht. Das.
Aber macht das Sinn, sich für so jemanden auf ein Gebraucht, wo er nicht die Verfügbarkeit garantieren kann, dass er das Ding immer wieder kriegt?
Ja, aber genau da kommen wir ja ins Spiel, ja. Die Verfügbarkeit einfacher zu machen.
Ja, und man muss ja sagen, früher hat man, was heißt früher?
Quasi gestern.
Quasi gestern. Die Technologie entwickelt sich ja da auch weiter. Wir haben am Anfang relativ festgestellt, man braucht immer den gleichen Typ Batterie, würde ich gerne wieder haben. Ja, also konstant Supply des gleichen
Typs. Was heißt, gleicher Typ heißt dann wirklich die ID3-Batterie?
Gleiche
oder?
Zellchemie, gleicher Hersteller.
Okay. Ja. MEB.
Okay.
So, wirklich, also theoretisch, ich möchte immer die ID3-Batterie immer wieder haben, konstanten Supply etc. Mittlerweile ist die Technologie auf der Seite im Sinne von Balancing und BMS-System hat sich auch weiterentwickelt und es entstehen die ersten agnostischen Systeme. Das heißt, die können eben Batteriespeicher bauen mit unterschiedlichen Zellchemien, mit unterschiedlichen State of Health, mit unterschiedlichen Herstellern. Ja? Und oben drüber ist eine Technologie, die das ausbalanciert. Ja? Eben. Und damit wird es dann einfacher. Dann hat er eben nicht die Abhängigkeit, dass ich immer das gleiche Batteriemodul brauche, das gleiche Batterie-Pack etc. Und es macht es dann eben einfacher und er ist dann viel flexibler. Ja, und auch in der Handhabung, okay, hier habe ich welche, die sind vielleicht dann bei 86 State of Health und hier habe ich welche 90. Ich kann sie trotzdem mixen und habe dann eben durchs Ausbalancieren, habe ich eine Gesamtanforderung wieder an mein Produkt erfüllt.
Das heißt, dann habe ich nur noch im Prinzip die Bauraumproblematik, weil wenn man deine Powerwall irgendwie hinstellt, hat ja jetzt auch keinen Case, wo er sagt, ich mache, keine Ahnung, 40% Luft oder halt auch nicht, weil ich dann eine Zelle drin habe. Also
ja. Und da gibt's genau, Bauraum kommt dann auch immer Use-Case-spezifisch. Wir haben ja auch gesagt, dass es jetzt nicht nur den Heimspeicher gibt, wo du natürlich begrenzteren Bauraum hast. Aber wir haben genauso Kunden, jetzt gerade auch im spanischen Projekt, wo wir wirklich auch mit der Regierung zusammen einen insgesamt 2,5 Megawatt Park bauen. Und das sind dann wirklich Containerlösung, ja. Und da hast du dann nicht mehr so ganz diese Bauraumproblematik, weil wenn du so einen 20, 40 Fuß-Container nimmst, ob die dann 10 Zentimeter mehr oder weniger verbrauchen. Klar, du musst ja, es schon.
Ich denke, wenn abstimmen. Du dann halt auf Kühlung und da reinfrickeln musst, dann bist du halt schon dankbar, wenn das die gleiche Zelle ist, die gleiche Größe hat. Und einfach du da nicht für jedes Stack, für jedes Level irgendwie, da müssen wir jetzt noch, da brauchen wir jetzt andere Schläuche und da müssen wir jetzt anders anbinden. Das macht dich ja kirre in der Konfiguration.
Ja. Wobei du jetzt auch im stationären Bereich gar nicht unbedingt jetzt immer Schläuche für irgendwie Liquid Cooling oder sowas hast. Da hast du so viel Platz auch zwischen den Racks, dass du eine Aircon da drin läuft und so. Also
aber ja auch
kann nur, man nicht vergleichen mit einem Automotive Use
Case. Genau, aber das sind ja dann diese Netz, diese Grid-Geschichten, genau. Die dann relativ weit weg sind von einer regulären Infrastruktur. Wir hatten jetzt kürzlich einen Podcast auch hier mit, wo es um das Thema LKW-Laden geht und wo es dann ganz schnell auch, wo bauen wir denn diese Ladesäule dann da an die Raststätte, weil eigentlich haben wir da nicht gar so viel Platz. Ich habe auch mit Thomas Speidel von ADS Tech gesprochen, ich glaube, das war Folge für euch da draußen, 104, die mit den LKWs verlinke ich in die Shownotes. Und er sagt halt, das mit dem Second Life ist eine nette Idee, aber ganz ehrlich, wir haben so spezielle Anforderungen an unser High-Performance-Charging beispielsweise, weil da wird es ja dann wirklich interessant, auch Audi-Charging-Hub ist so ein Ding. Ich nehme die alten Autobatterien und lass die langsam volllaufen und dann können die noch mit ihren 80%, aber was sie noch hätten an Leistungsabgabemöglichkeit, schnell das Auto vollladen. Aber da komme ich doch dann wiederum nicht hin, wenn ich diese speziellen Anforderungen habe. Ich kriege das mit, wenn man mit den Batterieleuten spricht in der Autoindustrie, was die Lastenhefte schreiben und was da Wahnsinn. Ich meine, die sind Kataloge voll an Anforderungen und dann sagt ihr, ja, tausch mal aus. Also das und ist ja bei jeder Anforderung in Batterie-Storage irgendwie auch so. Woher wissen die überhaupt, was die brauchen können, beziehungsweise was die dann haben wollen? Wie matcht ihr das von den Anfrage-Nachfrage-Seite?
Na, jede Batterie hat ja jetzt in einem potenziellen Second Life oder jedes System, sagen wir nicht Batterie, jedes System hat ja ein gewisses Anforderungsprofil, ein Lastenprofil.
Aber gibt das der Hersteller raus und sagt, das kann meine Batterie? Das ist doch Entwicklungs-IP.
Das kommt von der Nachfrageseite unseres Marktes.
Okay.
Der sagt, ich baue ein System, sei es jetzt ein Grid-Balancing-System oder was auch immer, das hat folgendes Lastenprofil. Und wir können aufgrund dieser Second-Life-Simulation, die wir gebaut haben, und der First-Life-Analyse dann sagen, eine Batterie, die jetzt noch folgenden Gesundheitszustand X hat,
wie performt die
auf diesem Lastenprofil?
Also quasi ein Nachfragermarkt und kein Anbietermarkt, wenn man so also von der Steuerung.
Von der Analyseseite her guckt, genau, kommt das Lastenprofil sozusagen im Second Life-Anwendungsfall vom Nachfrage.
Okay.
Ja, und dann ist wichtig, weil du sagst, wie matcht das denn, ja, dass wir sagen, okay, du sagst ja auch, Marktplatz ist keine Rocket Science, aber eben dort ein automatisiertes Empfehlungsmanagement. Ja, jeder sagt dann immer, klar, okay, Recommender-System. Die meisten da draußen kennen das wahrscheinlich. Ich mache Netflix auf.
Oder Amazon, das könnte Ihnen auch
auf Basis gefallen. Meines Verhaltens, welche Filme ich schaue, wird mir immer wieder was Gutes Neues vorgeschlagen. Ja. Ja, das ist typische KI-Anwendung, Deep Learning im Sinne von Recommender-System. Ähnlich nutzen wir das auch. Ja, ich habe auf der anderen Seite sammle ich sehr viel Anforderungsspezifikationen, technische Spezifikationen im Sinne von Quantität etc. und Qualität. Auf der anderen Seite habe ich eine Angebotsspezifikation und das kann ich dann eben matchen, dieses Profil. Der Algorithmus lernt immer weiter, um dann genaue Treffer zu leiten. Und das macht dann ja eben dann auch eine gewisse Intelligenz aus.
Und wenn dann diese Batterien veräußert werden, sind die eigentlich mal in einem Batteriecase von einem Auto. Das heißt, da hängt noch das BMS drauf und Inverter und Krempel.
Unterschiedlich.
Und das muss ja dann zerlegt werden. Wenn ich mit den Recyclern so spreche, dann ist das immer ein häufig manueller Prozess, der sehr teuer, sehr aufwendig ist. Das heißt, da muss auch nochmal Investitionen rein. Geht es da, macht es da nicht einen riesen Ärger? Also wir hatten mal mit Kim Kreisköter gesprochen, die war damals noch an der RWTH am PEM und hat da in einem Forschungsprojekt versucht, automatisiert Batterien zu zerlegen.
Disassembly.
Und das ist ekelhaft raketentechnikmäßig, weil das halt nicht tut so richtig. Das ist echt schwer, erzählte sie damals. Aber das muss ja dann auch passieren. Also es kauft ja niemand dann diese E-Tron-Batterie am Stück raus, oder doch? Also in deren Case. Die will ja niemand. Also muss er das zu Hause machen, das auseinandernehmen.
Ja, auch da gibt es unterschiedliche Verfahren. Wir haben auf der einen Seite, dass wir sowohl auf Automobil Seite haben, dass die, wenn die Batterie jetzt mal über den Handel zurückkommt zum OEM, dass OEMs selbst schon eine Disassembly haben. Das heißt, sie zerlegen auf Modulebene. was noch am einfachsten geht, weil er kennt seinen Bauteil natürlich auch am besten und am einfachsten, hat dann auch die Special Tools vielleicht dafür, um das einfacher und effizienter zu machen, als vielleicht jemand, der das im Second Life so direkt als volles Pack kauft. Also den Use Case gibt es sehr oft, dass wir wirklich Modul auf Modulbasis gehandelt wird und gar nicht das komplette Pack.
Okay.
Und auf Pack-Level, wenn es Pack-Level ist, dann ist es in der Tat so, dass ich würde sagen, 80% der Leute, die Zweitverwender sind, die Packs kaufen, die kaufen dann auch meistens vom gleichen Typ. Einfach genau aufgrund des Lerneffekts, dass sie ihn in Effizienz dort reinbringen können.
Ja.
Ich weiß immer, es ist das gleiche Pack, immer der gleiche Formfaktor. Ich weiß, wie ich das Ding auseinanderzunehmen habe und so weiter.
Okay.
Also das heißt, so die zwei
Verstehe.
Antworten hätte ich jetzt zu der Frage.
Okay. Wie viel habt ihr denn bis jetzt schon so von A nach B verschiffen lassen?
Ja, also letztes Jahr in der Tat
100 LKWs.
es waren ein paar.
Okay.
Waren in der Tat. Also es ist,
macht ihr das auch? Also seid ihr dann der Logistiker da im Hintergrund? Oder was ist eure Funktion noch außer die Plattform?
Wir als Startup brauchen ja auch Fokus. Wir können jetzt nicht noch Transport aktuell noch mit ab. Ist ein Riesengeschäft.
Ich habe ganz viele Investoren, und ganz viele namhafte.
Ja, aber mein Tag oder unser Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Ja.
Ich dachte 27.
Es ist in der Tat, Transport ist ein wichtiges Thema in der Wertschöpfungskette. Ist auch ein komplexes Thema, weil Gefahrengut, ja. Und aber dafür haben wir einen guten Partner bei uns, ja, an der Seite, mit dem wir gern zusammenarbeiten. Unsere Kunden bringen meistens auch Transportunternehmen mit. Das sind ja jetzt irgendwie auch größere Unternehmen, die haben dann auch vielleicht bestehende Logistikverträge. Wenn nicht, unterstützen wir dort, vermitteln eben und beraten sie dahingehend. Aber unsere eigene LKW-Flotte haben wir noch nicht.
Okay.
Die kommt. Aber die Frage,
aber wie viel ist das?
Das heißt, allein im letzten Jahr 280 Megawattstunden.
280. Das heißt.
Also nicht gehandelt, nicht nur gelistet oder irgendwas, sondern die sind wirklich von A nach B.
Okay, das heißt, so in Model 3 ist umgerechnet, wenn du Model 3 fährst, dann ist es 4.500 Autos. Grob, so.
Ja. Ja.
So,
ja, 3,5, oder? Mit ja, 70,
kommt,
70, guck mal, wie groß der Akku
ist. Rechnen wir
mit 60 Kilowatt.
4.500.
Das sind jetzt 4.500 Autos. Das ist aber noch nicht so viel, wenn wir 1 Million E-Autos endlich auf der Straße haben. Ich glaube, Mobility Charts sagt, wir haben gerade eine installierte Leistung von 104 im März gehabt, jetzt Gigawattstunden. Und dann kommt ihr mit einer Viertel Gigawattstunde.
Ja,
richtig?
Kleinen Teil des Marktes heute noch an. Wie gesagt, wir reden ja nicht von Fahrzeugen, die auf der Straße sind, sondern die zurückkommen.
Was macht ihr dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, überübernächstes Jahr? Wie viel geht da?
Ja, also wir wollen jetzt in den nächsten 3 Jahren bis zu 3 Gigawattstunden hochskalieren.
Das ist dann immer noch nicht, wenn man das weiter skaliert, wie der Mobilitätsmarkt sich ehseitig hoffentlich vielleicht entwickelt?
Ja, man muss sich natürlich, ich glaube, man darf jetzt nicht die absolute Zahl sich einfach nur angucken, weil am Ende des Tages, du hast ja auch ein paar Fragen gestellt, wo oder auch gesagt, dass einige Leute Skepsis dem Thema gegenüber haben. Also man darf jetzt nicht nur davon ausgehen, alles, was da ist, geht auch irgendwie alles in Second Life. Das wäre schön für uns. Ist leider nicht der Fall.
Mhm.
Aber wenn wir von dem Voluminas jetzt mal in den nächsten 2-3 Jahren ausgehen, ist es auch gerade wenn wir uns mal unsere Mitbewerber anschauen, werden wir auf jeden Fall Weltmarktführer mit.
Mhm.
Und auch schon mit dem Volumen vom letzten Jahr sind wir von dem, was wir kennen an Zahlen von Mitbewerbern, bei weitem die das meiste Volumen auch umgesetzt haben.
Ja, und es bedeutet ja nicht nur, weil viele Autos auf die Straße kommen, dass viele zurückkommen. Ja, also wir sind ja mittlerweile.
Wenn ihr mit 6 bis 8 Jahren rechnet, halt dann schon.
Ja, bald. Dann.
Also dann ist es, das ist dann nicht so lang, die 6 Jahre, finde ich, von E-Auto-Leben. Ich glaube, selbst die VDI-Studie rechnet halt mit 15 Jahren. Und die VDI-Studie ist jetzt sehr, sehr konservativ in sehr vielen Gesichtspunkten gewesen, um das höflich zu formulieren. Und zurück, also so, dann ist 6 Jahre ja nicht viel für ein Auto.
Richtig,
also
aber wir haben über die letzten 3 geredet.
Ja,
das ist so, aber dann kippt es dann nach oben.
Ja, genau.
Also voll. Und dann sind wir 2030, habt ihr dann was?
Ja, man redet ja von 2030, hat man so um die, was hatten wir?
6 Millionen Autos.
6 Millionen Rückläufer.
Global. Okay, Rückläufer, ich wollte gerade sagen, weil wir wollen ja 15 in Deutschland allein schon, kommen wahrscheinlich auf 11, 12, wenn da jetzt nicht jemand total was Verrücktes macht.
11, 12.
11 Millionen E-Autos.
Auf der Straße.
Ja, genau. Ja.
Nee, wir hatten jetzt von den Rückläuferzahlen.
Okay, aber 6 geredet. Millionen sind Rückläufer, die ihr 2030 hättet.
Ab 2030 weltweit kommen ungefähr 6 Millionen
das war
Fahrzeuge
nämlich, okay,
zurück.
Okay, verstehe.
Nicht wir. Das wäre schön.
Ja, deswegen war ich gerade so, wow.
Nein, aber wir versuchen natürlich, ich meine, Internationalisierung ist bei uns gerade ein Thema, uns auch natürlich Marktanteile in anderen Märkten dazu sichern. Und wenn wir einen Marktanteil dort irgendwas zwischen 20-30% uns sichern können, aufgrund unseres Wachstums, dann wären wir, glaube ich, gut unterwegs.
Was verdient ihr denn so?
Euro.
Ja, okay. Abseits der Währung, verstanden. Werdet ihr irgendeine Vergütung haben. Auch Amazon kriegt irgendwas, iTunes kriegt irgendwas. Was kriegt ihr und wie?
Ja, also wir haben ja diese, sag ich mal, zwei separate Produktbestandteile. Mhm. Einmal das Analytics-Tool. Da ist im Prinzip ein gewisser Eurobetrag pro Batterie, die analysiert wird.
Okay.
Da gibt es auch keinen, den Betrag verrate ich jetzt nicht, weil ich nicht verraten will, sondern weil es ganz drauf ankommt, was der OEM analysiert haben will. Das eine ist nur eine, sag ich mal, nackte SOH-Analyse zu machen. Das andere ist aber auch Anomalie-Detection zu machen. Sehe ich irgendwelche Zellanomalien, die Zellcracking und so weiter, die dort beginnen. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Analyseverfahren und dementsprechend ist der Preischeck dahinter auch unterschiedlich. Mhm. Aber ranged mal irgendwas zwischen 25 Euro pro Batterie.
Also pro Art oder pro Fahrzeug?
Nein, pro wirklich spezifische Batterie.
Okay.
Und auf der Marketplace-Seite ist es so, dass wir eine Take-Fee einfach nehmen. Also das heißt, es ist wie eine Broker-Fee sozusagen für die Batterie, die gehandelt wurde. Und die bewegt sich so im Rahmen von 10% plus minus.
Okay.
Von dem
Und wer Volumen. Zahlt die dann? Der Käufer? Also ist das so PayPal, zahlen beide?
In der Regel der Käufer. Wie gesagt, es ist leider nicht so ein einfaches Asset, dass es auch da irgendwie eine allgemeine Regel gibt. Mhm. Es ist schon so, 80% zahlt es wirklich der Käufer, weil es derzeit auch einfach ein Demandmarkt ist in dem Bereich. Dementsprechend wird es schwierig, den Verkäufer da eine Fee aufzuerlegen. Es ist aber auch so, dass teilweise sich sogar teilen, 80-20 machen, 50-50, also das ist uns am Ende des Tages auch egal. Wir begleiten dort die Verhandlungen auch. Und
den Aber Deal als sprecht ihr, also dürfen die miteinander sprechen oder seid ihr so ein Treuhänder in der Mitte, der dann auch garantieren muss, dass die Ware gestimmt hat und so?
Bis zu einem gewissen Grad läuft die Kommunikation über uns.
Ja.
Aber am Ende des Tages machen ja die zwei Parteien auch den Vertrag miteinander. Das heißt, die reden dann auch miteinander.
Also wie gesagt, könnte ja eBay-mäßig sein, dass da der Man in the Middle ist und tut. Okay, verstehe. Wenn wir uns das Thema Recycling, wir müssen, glaube ich, zeitnah zum Ende kommen, dem Thema Recycling widmen. Das habt ihr auch auf der Roadmap. Ab wann sagt ihr, für euch ist Recycling interessant?
Na, wir haben es nicht nur auf der Roadmap, wir haben es jetzt vor einem guten halben Jahr mit in die Plattform integriert, den Prozess des Recyclings. Das heißt, dass du auf dem Marketplace nicht nur gebrauchte Batterien siehst, die potenziell in Second Life gehen können, sondern du siehst genauso Listings von OEMs, die sagen, ich habe hier
Kernschrott.
Ja, End-of-Life-Batterien.
End-of-Life-Batterien, folgende Zellchemie, die sind kritisch, nicht kritisch, grüne, rote Batterien und so weiter. Also es ist klassifiziert. Ich suche dafür einen Recycler, die liegen in der Region und dann kannst du wie eine Art Ausschreibung auf der Plattform mittlerweile machen für das Recycling. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile eben auch die Recycler schon mit an Bord. Auch noch nicht alle, klar, aber einige. Auch Asiaten, sehr interessant, dass man sieht, dass die Asiaten sehr interessiert an unserer Plattform sind, um sich natürlich Feedstock zu sichern. Mhm. Und am Ende des Tages Rohstoffe. Also von daher, das ist seit einem halben Jahr auch schon auf der Plattform verfügbar. Also das ist nicht nur auf der Roadmap, sondern umgesetzt. Aber noch früh.
Okay, was ist da? Wie viel Recycling-Anteil, Gigawattstunden seht ihr zu? Kann man vielleicht auch nicht sagen, weil da ja auch Müll dann dabei ist. Also Ausschuss, der wirklich nicht in Gigawattstunden rechenbar ist. Aber kann man da so eine Abschätzung machen? Um zu verstehen, wie dieser Wirtschaftszweig sich entwickeln wird in euren Augen, in eurer Prognose?
Jetzt mal allgemein oder wirklich auf was haben wir auf unserer Plattform?
Also das eine oder das andere?
Also wir persönlich rechnen immer mit pessimistischen Zahlen, dass im Prinzip nur 50% der Batterien, die aus einem Fahrzeug wieder rauskommen, eigentlich in den Second Life überführt werden.
Okay.
Wenn man sich allerdings mal Studien anschaut, ist aus technischer Sicht ist durchaus möglich, weitaus mehr Batterien als 50% in Second Life zu bringen. Aber das ist jetzt mal eine Grundannahme, weil irgendwo musst du halt mal anfangen. Ja. Und wie gesagt, wir sind alle, der ganze Markt ist früh in der Gesamtentwicklung. Da kommt gefühlt jede Woche eine neue Studie zu solchen Themen raus. Mhm. Das muss man einfach beobachten. Aber wir rechnen jetzt mal momentan auch unsere Zahlen, dass wir mal 50% der Rückläufer auch theoretisch den Second Life überführen können. Ergo der Rest ins Recycling.
Ja, braucht man das nicht auch, weil die EU-Batterieverordnung und dieser ganze Recycling-Prozess genau das forciert, dass Second Life da nicht so richtig mitgedacht ist? Also zumindest höre ich das immer wieder.
Riesenproblem. Wir haben zwar Rezyklatquoten vorgeschrieben jetzt in der EU.
Was eigentlich gut ist im ersten Moment. Das muss ich vielleicht auch mal festhalten. Das ist eine richtig gute Idee, dass man das macht.
Teil der Kreislaufwirtschaft ist Recycling.
Genau, das Problem ist, wenn wir wirklich eine Kreislaufwirtschaft aufbauen wollen, gibt es zwei elementare Bausteine in einer Kreislaufwirtschaft. Und das ist der Part Reuse und das ist der Part Repurposing, Second Life. Es gibt so ein ganz klassisches Bild der Circular Economy in der Theorie. Und leider ist oft dieser Pfeil von End of Life direkt zum Recycling. Mhm. Und dann stellen sich viele und sagen, super, ist doch Kreislaufwirtschaft. Ja und nein, weil zur eigentlichen Kreislaufwirtschaft gehört eben auch, das Asset so lange zu nutzen, Repair mit anzubieten. Mhm. Glücklicherweise ist das ja jetzt auch eine neue Anforderung.
Ja.
Batterien reparierbar sein müssen. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Das Problem ist, die Rezyklatquote ist dermaßen hoch angesetzt, dass uns mittlerweile Hersteller sagen, wir würden gerne Batterien ins Second Life bringen, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, nachhaltig ist. Aber wir können gar nicht, weil jede Batterie, die wir ins Second Life bringen, wird uns nicht angerechnet auf die Rezyklatquote und auf die Recyclingquote.
Also müsst mehr in Verwertung.
Habt ihr Zahlen? Also habt ihr Zahlen? Ich habe irgendwie im Kopf sowas mit 6% fürs Lithium, glaube ich.
Ja, im Start, 6% steigt ja dann über die.
Genau so.
Ja. Okay. Das klingt erstmal wenig. Also
das klingt nach nichts.
Das klingt wenig, aber du musst halt gucken, in welchem Verhältnis steht das. Das heißt, wenn ein Automobilhersteller im Jahr, ab dem das gilt, eine neue Batterie, irgendwie 10 Millionen neue Batterien bauen will.
Hätte er davor halt 6% davon haben müssen.
Um hätte 6-7 Jahre davor, wenn man mal von der Lebensdauer ausgeht, schon so viel haben müssen, damit er das bedienen kann. Und der Markt ist einfach noch nicht da.
Das heißt, der Markt wächst zu schnell für die Recyclingquote.
Ja, oder am Anfang zu langsam. Dazu
kommt natürlich noch die Recycling-Technologie, die vielleicht noch nicht da ist, und wo sie sein sollte.
Das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, wo du sagst, okay, du kannst zwar Recycling, aber was kriegst du wirklich wieder raus? Ja, mhm. Was kannst du wirklich gewinnen, was du wieder einsetzen kannst, ja, vorne? Und da sind wir sicherlich technologisch im Sinne des Recyclings noch nicht so gut aufgestellt, dass da gute Recyclingquoten auch erfüllt werden.
Und auch Qualität. Also
spricht einmal mehr zu überlegen, was kann ich mit der Batterie machen, um das Leben zu verlängern, damit ich auch noch mehr Zeit habe, bessere Technologien zu entwickeln, um mehr und effizienter und effektiver wieder Dinge in den Kreislauf einzuführen, ja, oder zurückzuführen.
Gut, ich glaube, das ist ein schöner Ritt gewesen durch diese Welt. Wir haben am Ende eines jeden Move-Podcasts noch ein kurzes A und B-Spiel. Das würde ich euch jetzt auch nicht vorenthalten wollen. Auch wenn es zu zweit manchmal ein bisschen, aber ihr kriegt es hin. Macht einfach abwechselnd. ihr müsst euch einfach entscheiden für das Für oder Wider jeweils. Und wenn es eine kleine Anekdote dazu gibt, lasst die gern wissen. Bist du der Typ Streaming oder Schallplatte, Jan?
Boah, Hybrid.
Das ist mit entweder oder halt so eine Sache. Ganz so, schon verstanden. Ist, gute.
Streaming.
Und du, Felix?
Auch.
Okay, Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Jo,
ja. Tesla. Apple oder Google?
Apple.
Okay. Läuft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhaus auf dem Land.
Ja, das klingt langweilig, weil ich kann mich zuerst fragen, ich sage immer das Gleiche.
Ich würde gerne die Reihenfolge einfach zum Verstehen beibehalten. Auto oder Fahrrad?
Auto.
Ja, definitiv Auto.
Also ich muss ja entweder oder sagen. Ja. Ich würde lieber gerne mehr Fahrrad, aber geht.
Okay. Im Auto dann vorne oder hinten?
Ich bin vorne.
Und du? Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Ja, meine Frau hasst Autofahren.
Okay. Sagen eure Frauen denn, dass ihr gute Autofahrer seid? Oder ist das, der Hass überwiegt?
Nee, das Eigenfahren? Meine Frau ist sehr entspannt. Die schläft vor allem sehr viel. Also das ist Zeug eigentlich dafür, dass ich echt gut Auto fahre.
Ja, also nee. Ich würde jetzt sagen,
was sagen denn die Teenager-Kinder?
Die zocken die ganze Zeit hinten, die kriegen von der Autofahrt. Okay. Die wollen immer nur lange Strecken fahren.
Okay. Hm? Datenschutz und AGBs. Seid ihr mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All. Oh, Entschuldigung, du bist
ja
als Erster.
Ja, aber ja.
Accept All? Ja. Okay. Frage nach dem Adrenalin-Wunschspiegel. Eher Motorrad fahren oder Fliegenfischen?
Fliegenfischen.
Motorrad.
Na, immerhin. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Ja, sowas von Star Wars.
Okay, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Nachteule.
Na, immerhin.
Wir müssen ja irgendwie die 24 Stunden im Schichtdienst leisten.
Alles klar. Jan, Felix, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns durch eure Welt, eure Sicht, eure und die Welt der Batterie, Recycling, Reuse, Second Life, Ansichten und Infos mal mitgebracht habt. Fand ich mega spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Deswegen vielen Dank fürs Dabeisein, Zuhören, Zuschauen. Ihr hört uns wieder nächsten Freitag und seht uns natürlich auch. Deswegen abonniert gern den Podcast bei YouTube. Hinterlasst uns auch gern einen Kommentar. Wenn ihr eine Frage habt, wir nötigen das den beiden Herren natürlich auf jeden Fall wie immer ab, wenn es eine Frage gibt, weiterzuleiten, dann kriegt ihr auch die Antwort. Ihr macht das, stimmt's? Dafür entweder kommentieren, Podcast-E-Mail schreiben an podcast@move-magazin.de, bei Spotify, iTunes und Co. Ihr wisst, wie das funktioniert. Ich sag nochmal vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch. Danke und dann dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.